Ich lese uns Worte aus dem Matthäusevangelium, das Passionsevangelium im 27. Kapitel. Am Morgen aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Jesus wurde vor den Statthalter gebracht, und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach: Du sagst es. Und als er von den Hohepriestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Da antwortete alles Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihnen, dass er gekreuzigt würde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Kohorte und zogen ihn aus und legten ihm einen roten Mantel an und flochten eine Dornenkrone, setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an, führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Und als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus, und die Erde bebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung, und kamen in die heilige Stadt, und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Herr, unser Gott, wir bitten dich, öffne unser Herz, dass dieses Wort eindringen mag, dass es unsere Wunden offenlegt und sie zur Heilung bringt, dass es uns Mut macht, selbst deiner Kraft, deiner Liebe, deiner Treue zu vertrauen in unserem Leben und danach Frucht zu bringen in unserem Alltag. Amen. Das war doch entsetzlich viel. Entsetzlich viel, was da zusammengekommen ist. Ein Text und eine Erzählung, die das Leiden der ganzen Welt zu allen Zeiten einholt, hineinholt in den Tod des einen Mannes und Menschen, in den Tod des jüdischen Gottessohns, des jüdischen Menschensohns. Kein Wunder, dass dieser Text mit seiner Grausamkeit, mit seinem Spott, seinen verstörenden Bildern und der Dichte an diesen schwer lastenden Informationen aus allen Nähten platzt. Als ich diesen Text geschrieben habe, da habe ich fälschlicherweise kein Ä getippt, sondern ein Ö. Es liegt auf der Tastatur nebeneinander. Dann platzte dieser Text nicht aus allen Nähten, sondern aus allen Nöten. Ja, tatsächlich, die Passionsgeschichte Jesu platzt aus allen Nöten. Das Leiden der Welt, wie so ein Brennglas fokussiert, hängt es da am Kreuz. Ist Ihnen das aufgefallen, wie kurz Matthäus die eigentliche Kreuzigung beschreibt? Im Griechischen sind es gerade mal drei Worte. Drei einzelne Worte in dieser ganzen Textdichte, in dieser ganzen Fülle, die das beschreiben. Denn da stirbt einer als ein Opfer, so wie es unzählige andere Opfer auch gibt, die leiden, die verspottet werden, denen Gewalt widerfährt, die schließlich sterben. Opfer, deren Leben zugrunde gerichtet wird, deren Zukunft auch heute durch Krieg, durch Gewalt versperrt wird, deren Familien verloren sind, deren Heimat und Häuser niedergerissen wurden. Ja, es gibt diese Opfer mehr denn je, Opfer dieser und unserer Welt. Und auch Jesus ist ein solches Opfer. Das Beißende und das Widerwärtige, ja, das beinahe Unerträgliche ist jedoch, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich am Opfer anderer ergötzen. Mit Spott und Häme wird dieser Jesus da überzogen. Und dabei, das ist ganz seltsam, das können wir aber auch in unseren Tagen erleben, vereinen sich nämlich Menschengruppen, die generell gar keine Gemeinschaft miteinander pflegen. Ja, es bilden sich, so will ich es mal sagen, in Jesu Leidensgeschichte Spottkoalitionen. Menschen, die zusammenkommen und die nur das eine Ziel verfolgen, nämlich ein ganz asoziales Ziel verfolgen, das ohnehin schon gedemütigte Opfer noch weiter zu quälen. Die Verhöhnung Jesu, ja, das ist gewissermaßen der asoziale Kitt zwischen diesen verrohten Menschen, die das mit ganz reinem und gutem Gewissen getan haben. Wenn das Opfer erstmal am Boden liegt, dann gibt es immer wieder verirrte Menschen, die fröhlich miteinander nachtreten. Bis zuletzt das Opfer stirbt, draußen vor den Toren der Stadt. Wir haben in unseren Kirchen immer wieder den Christus am Kreuz dargestellt mit einem Lendenschutz. Nun, das ist keine realistische Darstellung. Er hängt dort nackt. Er hängt dort allen Blicken ausgesetzt. Er stirbt öffentlich. Ein öffentliches Sterben, das jeder Privatheit entrissen ist, jeder Intimität entrissen ist. Jeder kann das sehen und alle schauen auch wirklich zu, wie da einer stirbt. Ja, sie kommentieren das sogar noch, stehen dabei und beobachten. Zuerst sind es die Römer, die ihn mit Spott überziehen und da eine Urteilsschrift oben drauf setzen, in Ri, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Was für eine Demütigung für einen nackten, sterbenden Mann da. Und zugleich, was für eine Demütigung des gesamten Volkes Gottes. Das ist euer König, nackt und elend, ohne Macht, wie ihr. Ein Spott hängt da über ihm drüber und ein Urteil zugleich. Deswegen wird er verurteilt. Aber auch die Menschen, die drumherum stehen und gar nicht merken, wie sie als Angehörige dieses Volkes gedemütigt werden, auch sie kommentieren Jesu Schreien und Jesu Stöhnen. Haltet ein, wir wollen warten und sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Sie verstehen das gar nicht, was Jesus da in Hebräisch ruft, weil sie Aramäisch sprechen und meinen, er ruft Elia. Sie kennen ihre eigenen Wurzeln gar nicht. Sie kennen ihre eigene Schrift nicht. Sie kennen die eigene Hoffnung gar nicht. Und dann rennt tatsächlich einer los und holt Essig, dass das Opfer am Kreuz ja nicht in Ohnmacht falle, sondern schön bei Besinnung bleibe, während es stirbt. Welch makabres Schauspiel. So geht es zu in der Welt der Menschen. Was macht Jesus? Jesus, der als Gottes Sohn sich ausgab, der als König der Juden schließlich verurteilt wurde. Sie haben es mitbekommen, immer wieder gibt es Teile, immer wieder gibt es Verse aus dem 22. Psalm in Matthäus 27. Jesus betet diese letzten Worte dieses Psalms, er bedient sich dieser alten Gebete Israels in seinem Tod, ruft Gott herbei. Scheinbar ist Gott nicht anwesend, aber in den alten Worten Jesu, die er aus dem Psalm 22 nimmt, ruft er diesen einen Gott herbei. Er steigt nicht vom Kreuz herab. Es kommen keine 12 Legionen Engel zu Hilfe, wie er es zuvor Pilatus gesagt hat. Er gibt sich dem Tod hin und erweist sich darin als ein wahrer König, der die Machtspiele dieser Welt, das ganze Machtgehabe nicht mitmacht. Er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Er gibt den Menschen keinen Zunder, lässt sich nicht in diese Spielchen hineinziehen. Zeig doch deine Macht, zeig sie doch, offenbare dich doch. Die Menschen fordern Zeichen und Beweise seiner Messianität und seiner Königsherrschaft. Aber das kennt Jesus bereits. Das kennt er schon. Denn so begann das Evangelium schon. So hat er es schon einmal erlebt am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Da fordert auch einer Zeichen seiner Gottessohnschaft, provoziert ihm, sein Königtum unter Beweis zu stellen. Es ist der Teufel selbst, der Jesus provoziert. Doch ebenso wie im Angesicht des Teufels lässt er sich auch im Angesicht der Spottenden unterm Kreuz nicht provozieren, nicht umstimmen, nicht beeinflussen, nicht verführen. Erinnern Sie sich an den Philipperhymnus von vergangenem Sonntag? Er ward gehorsam, gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und so vergießt er sein Blut, stirbt, und die Welt verliert ihr Licht. Es wird dunkel. Es ist ganz und gar so, als ob das eine Schöpfungswort Gottes am ersten Tag der Schöpfung, es werde Licht, nicht mehr gilt. Finsternis verdunkelt den Tag. für 3 Stunden, auch eine symbolische Zahl. Das ist die Passionsgeschichte, wie wir sie hören im Matthäusevangelium. Heute am Tag, heute am Karfreitag gedenken wir dieses Opfertodes Jesu in dieser Doppeldeutigkeit vom Opferbegriff. Ja, ein Opfer wie viele andere in dieser Gewaltwelt der Menschen. Zum Opfer gefallen dem Spott, dem Neid politischer Größen und religiöser Instanzen, dem Ärger, dem Unverstand, ja, dem Bösen in dieser Welt. Zugleich auch der Opfertod Jesu, wie wir es gehört haben in den Episteln. Er ist für uns gestorben. Sein Tod war nicht nur ein grausamer Gewaltakt, sondern er hatte ein Ziel. Wir erschrecken vor der Gewalt, zu der Menschen fähig sind. Ganz bewusst sind wir heute hier versammelt, weil wir erkennen, dass wir in dieser Welt ja selbst leben, mit ihrer Gewalt- und Machtlogik und mit ihren Eitelkeiten und ihrer beißenden Schadenfreude. Wir wissen, dass auch wir Teil dieser Welt sind, und ob wir nun bewusst oder unbewusst unterm Kreuz stehen, den Kopf bewusst oder unbewusst schütteln, abwinken oder überfordert einfach nur wegschauen, dieses Opfer am Kreuzesstamm macht uns deutlich, dass Gottes Wege andere sind als jene, die in dieser Welt hoch im Kurs stehen. Er opfert sich selbst, damit wir leben können. Was für ein Geheimnis! Er betreibt keine Machtspiele, sondern behauptet seine Souveränität, seine Unabhängigkeit, seine Autorität, eine Autorität, die dem Fürsten dieser Welt das Handwerk legt, den Teufel entmachtet, dem Tod den Stachel nimmt und der Gewalt der Menschen etwas entgegensetzt. Autorität, nämlich die Liebe. Und das ist es, was dich und mich frei macht, dieses souveräne Aushalten am Kreuz, dieses Erleiden des Todes und des Spottes. Das ist es, was dich und mich frei macht von Tod und Bande, dass sich da einer vor mich stellt und vor dich stellt, selbst zum Prellbock wird, zum Sündenbock wird, schützend seine Hand vor dich und mich hält, damit wir überleben, damit wir aushalten können, fängt er ab. Damit wir überleben, stellt er sich in den Mittelpunkt, damit die beißenden und spottenden Blicke nicht auf uns fallen, wird er erhöht. Das ist es, was stützen kann, wenn wir selbst in der Schwere unseres Lebens schwach werden. Und das ist es, was uns tragen wird, wenn unser Ende gekommen sein wird. Unter seinem Kreuz ausharren. Deshalb habe ich ganz bewusst diese letzten Verse der Frauen noch mit hineingenommen. Unterm Kreuz ausharren, wie es die Frauen taten. Und unter seinem Kreuz vertrauen, wie es Maria Magdalena und die anderen Jüngeren taten. Nämlich Vertrauen darauf, dass dieses Zeichen des Spottes und der Gewalt ein Zeichen des Sieges wird, hinter dem Ostern schon lange aufleuchtet. Amen.